SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Böhnisch. Guten Morgen. Es ist eine erschreckende Entwicklung. Die Zahl der Hinrichtungen ist im vergangenen Jahr auf 883 gestiegen. Das sind rund 50% mehr als 2021 und ein neuer Höchststand seit 5 Jahren. Amnesty International dokumentiert die Fälle und ein Land steht besonders im Fokus, berichtet Sophie Brach.
Für den Großteil war die iranische Regierung verantwortlich, vor allem im Zusammenhang mit den Massenprotesten im Land. Deswegen fordert Amnesty, dass die internationale Gemeinschaft mehr Druck auf den Iran ausübt. Tatsächlich ist die Gesamtzahl der Hinrichtungen weltweit nur eine Schätzung. Die Dunkelziffer könnte laut dem Bericht enorm sein. Der Grund? Viele Staaten halten die Anzahl ihrer Todesurteile geheim, wie zum Beispiel China. Amnesty International glaubt, dass alleine dort im vergangenen Jahr tausende Menschen hingerichtet wurden. 4 Länder haben die Todesstrafe aber auch abgeschafft, unter anderem Kasachstan.
In der Ukraine ist in der Nacht wieder Luftalarm ausgelöst worden. Russische Angriffe wurden aus der Hauptstadt Kiew gemeldet. Laut Militärverwaltung wurden die Raketen von Luftabwehrsystemen zerstört. Bürgermeister Klitschko teilte mit, dass Trümmer auf das Gelände des städtischen Tierparks gefallen seien. Mindestens 3 Menschen sollen verletzt worden sein. In der Türkei ist nach der Präsidentschaftswahl vor der Stichwahl in knapp 2 Wochen. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu treten gegeneinander an. Michael Link, europapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Chef der mehr als 360 OSZE-Wahlbeobachter, hofft auf mehr Fairness bei der Stichwahl.
Wir hoffen, dass es bei den letzten Wahlkampfmaßnahmen, die letzten 14 Tage, dass es dort vor allem für beide Kandidaten gleichermaßen möglich sein wird, wirklich tatsächlich frei, ungestört ihre Wahlkampfmaßnahmen durchführen zu können und dass vor allem eben auch die Berichterstattung über beide ausgeglichener wird. Sonst wird bei der nächsten Wahl es zu einer ähnlichen Situation kommen, dass der eine Bewerber eben eine ganz, ganz deutliche Übermacht in der medialen Berichterstattung hat. Wir brauchen für eine wirkliche wettbewerbsfähige, kompetitive Wahl, wie wir sagen, brauchen wir gleiche Wettbewerbsbedingungen.
Michael Link, europapolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Chef der mehr als 360 OSZE-Wahlbeobachter, hier im SWR Aktuell-Interview. Eine Tragödie hat sich in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington ereignet. In einem Hostel hat es gebrannt. Mindestens 6 Menschen kamen dabei ums Leben. Was bislang bekannt ist, das berichtet unsere Korrespondentin Jennifer Johnston.
Die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht Ortszeit zu dem 4-stöckigen Hostel gerufen. Das oberste Stockwerk stand in Flammen. Der Einsatzleiter der Feuerwehr in Wellington beschrieb die Situation laut lokaler Medien als schlimmsten Albtraum. Regierungschef Chris Hipkins warnte, die Zahl der Toten werde sich wahrscheinlich noch erhöhen. Mehrere Menschen werden noch vermisst, ein Teil des Hostels sei eingestürzt, die Feuerwehr muss sich erst Zugang verschaffen. Laut Rettungskräften war in dem Gebäude Asbest verbaut. Die Bevölkerung solle daher Maske tragen und ihre Fenster schließen. Laut dem Guardian war das Hostel mit 92 Zimmern auch als Notunterkunft für Obdachlose registriert. Es hatte keine Sprinkleranlage. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.
In der Polizeiaffäre Baden-Württemberg sind neue Vorwürfe bekannt geworden. Zur Erinnerung, es geht um den Inspekteur der Polizei, der wegen mutmaßlicher sexueller Nötigung vor Gericht steht. Jetzt ist auch eine Anzeige gegen Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart eingegangen. Die Behörde wirft Hinz Untreue und Strafvereitelung im Amt vor. Einzelheiten von Astrid Maisoll aus der SWR-Redaktion Landespolitik Baden-Württemberg.
Landespolizeipräsidentin Hinz hatte Ende 2021 von dem Vorwurf, der Inspekteur der Polizei habe eine Kollegin sexuell genötigt, erfahren. Nach eigener Aussage hatte sie daraufhin ein Disziplinarverfahren gegen ihn eröffnen lassen und ihn freigestellt, bei Vorzahlung seiner Bezüge. Sie entschied sich jedoch dagegen, das private Handy des Inspekteurs als mögliches Beweismittel einziehen zu lassen, obwohl er es auch dienstlich benutzte. Nach SWR-Informationen dreht sich die Anzeige um diese Geschehnisse. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob aufgrund der Anzeige ein Ermittlungsverfahren gegen Hinz eröffnet wird. Am Landgericht Stuttgart wird heute unterdessen der Prozess gegen den Inspekteur der Polizei wegen sexueller Nötigung fortgesetzt.
Ein von der Marine ausgemustertes U-Boot ist gerade die Attraktion auf dem Rhein. Der 50 Meter lange und 500 Tonnen schwere Koloss wird zurzeit von Kiel nach Speyer transportiert. Gestern waren viele Schaulustige ans Mainzer Rheinufer gekommen zum U-Boot gucken.
Wahnsinn. Ich habe auch genau gestanden, wie es eingefahren ist. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
Beeindruckend tut mich das schon, aber ich hätte es mir noch imposanter vorgestellt. Aber es ist ja jetzt auch kein U-Boot der, sag ich mal, größten Klasse.
Ein bisschen beängstigend ist es schon, ja. Die modernen sind ja, glaube ich, 3 oder 4-mal so lang wie das, ja. Und todbringend, würde ich sagen. Aber das kommt ja Gott sei Dank ins Museum.
Die U-Boot-Sensation in Mainz. Ziel ist das Technikmuseum in Speyer und dort soll das U-Boot dann am 21. Mai eintreffen. Das ist der kommende Sonntag.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Trüb geht's los bei uns, ab und zu auch Regen. Am längsten ganz im Süden von Baden-Württemberg in der Region Bodensee, Oberschwaben, Allgäu. Im Laufe des Tages wird's trockener, es soll auch mal die Sonne herauskommen. Die Höchsttemperatur 9 bis 16 Grad.
SWR aktuell Service.
Massentourismus ist, wenn sich Menschen Massen durch die Heidelberger Altstadt quetschen, wenn im Sommer an den Stränden von Mallorca kein Platz mehr für einen Liegestuhl frei ist, wenn im Winter die Skipisten in den Alpen brechend voll sind. Aber es geht auch anders. In dieser Woche geht's im SWR aktuell Infodate am Morgen ums Reisen und heute früh will ich über nachhaltigen Urlaub sprechen. Dazu war Ralf Hieke bei uns im Interview, er ist Vizepräsident des Deutschen Reiseverbandes. Herr Hieke, fangen wir da mal mit der Anreise selbst an, in den Urlaub zu fliegen. Das scheidet unter den Nachhaltigkeitsgesichtspunkten schon mal aus, die Fahrt mit dem alten Diesel auch. Bleibt das Auto, der Zug oder das Fahrrad? Oder haben Sie noch eine andere Idee?
Also wenn man Zielgebiete ansteuert, die mit dem E-Auto, mit der Bahn oder eben auch mit dem Fahrrad letzten Endes nicht gut erreichbar sind, und da reden wir von den beliebten Reisezielen rund ums Mittelmeer beispielsweise oder erst recht auf der Fernstrecke, dann ist das ohne Flugzeug schlicht nicht möglich aktuell. Und von daher sollte man dann schauen, wie häufig man diese Reisen macht und vielleicht auch die Stellschraube nutzen, wie lange man diese Reise macht. Also die Anreise auch ein bisschen ins Verhältnis setzen zur Aufenthaltsdauer.
Das heißt also lieber dann einmal im Jahr richtig Urlaub machen, vielleicht 3 oder 4 Wochen, damit man eben auch nur einmal im Jahr viel CO2 ausstößt durch die Flugreise beispielsweise.
Ganz genau. Oder eben generell vielleicht erstmal nur eine Flugreise pro Jahr zu machen, vielleicht 2, je nachdem, wie lange man bleibt und wie häufig man es macht. Und Fernreisen vielleicht auch nicht jährlich und dann auch nicht für eine Woche zum Beispiel unternimmt. Also so ein bisschen geht auch mit dem eigenen Verhalten einher. Urlaub an sich ist nichts Schlechtes. Man hat ja dann auch schnell diese Diskrepanz zwischen der ökologischen und auch der sozialen Nachhaltigkeit. Denn man darf auch nicht vergessen, dass der Tourismus in vielen Ländern der Erde ja auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor ist.
Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Massentourismus, also der Strandurlaub in einem großen Resort, in einem großen Hotel irgendwo am Mittelmeer. Geht sowas überhaupt vor Ort dann nachhaltig?
Also vor Ort gibt es auch Möglichkeiten. Klar, wir haben es schon angesprochen, dass der Großteil des persönlichen CO2-Fußabdrucks natürlich durch die An- und Abreise dann sich darstellt. Aber auch viele Hoteliers vor Ort agieren ja nachhaltig. Es gibt verschiedene Zertifikate. Das heißt, auch die Hoteliers haben da Engagement und zeigen in ihren Häusern, wie sie beispielsweise mit regenerativer Energie arbeiten, wie das Abfallmanagement gestaltet ist. Das Wassermanagement natürlich in ganz vielen Ländern der Welt ganz wichtig, wo entsprechend Trockenheit herrscht, dass man da nicht verschwenderisch mit den Ressourcen umgeht. Das heißt, vor Ort kann man auch ein bisschen schauen, wie das individuelle Hotel mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht beispielsweise.
Nachhaltigkeit am Urlaubsort beim Massentourismus. Gibt es da Regionen, die da mit gutem Beispiel vorangehen?
Also es gibt Länder und Regionen, eigentlich fast alle, die sich das natürlich auf die Fahne schreiben. Wenn wir so beim ganz populären Beispiel vielleicht mal bleiben wollen, Mallorca ist sehr angestrengt, auch jetzt eben diese Touristenmassen zu kanalisieren, das Hotelangebot entsprechend nicht mehr wachsen zu lassen und versuchen natürlich auch, und das machen viele Zielgebiete, die Besucherströme so ein bisschen zu lenken. Das heißt, auch die Nebensaison attraktiv zu machen, auch das ist eine Möglichkeit, wenn man in ein beliebtes Reiseziel möchte, vielleicht nicht gerade in der Hochsaison zu reisen, wenn es einem denn möglich ist, sprich keine Schulferien vielleicht, auf die man angewiesen ist, dort zu nutzen, um so eben auch so ein bisschen den Massen zu entgehen und auch eben diese Besucherströme zu lenken beispielsweise.
Vielen Dank, Ralf Hieke, Vizepräsident des Deutschen Reiseverbandes. In dieser Woche im SWR aktuell Infodate am Morgen unsere Serie zum Thema Reisen. Und morgen früh erfahren Sie dann, wie sinnvoll Reiserücktrittsversicherungen sind.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist der erste Gipfel des Europarates seit 18 Jahren. Dazu reisen rund 30 europäische Staats- und Regierungschefs heute in die isländische Hauptstadt Reykjavik. Unter ihnen ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Bestimmendes Thema ist der Krieg in der Ukraine. Georg Schwarte.
In Reykjavik wollen die 46 Gipfelteilnehmer ein sogenanntes Schadensregister gründen, dem künftig alle durch Russland im Ukraine-Krieg verursachten Schäden gemeldet werden können, um die Informationen für spätere Gerichtsverfahren zur Verfügung zu haben. Der Europarat, heißt es aus deutschen Regierungskreisen, sei durch den zu ihm gehörenden Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in einer guten Position, dieses Schadensregister aufzubauen. Es soll in Kiew und Den Haag angesiedelt werden. Deutschland wird Gründungsmitglied sein.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock von den Grünen setzt ihren Besuch in Saudi-Arabien fort. Heute geht es um den Krieg im Jemen. Björn Dake.
Annalena Baerbock spricht von unfassbarem Leid der Menschen im Jemen. Nur eine politische Lösung kann das nach Einschätzung der deutschen Außenministerin beenden. Wie das gelingen kann, berät sie am Vormittag mit dem zuständigen UN-Koordinator David Grassley. Danach trifft sie in der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah ihren jemenitischen Kollegen Ahmed bin Mubarak. Die Chancen auf Entspannung im Jemen stehen so gut wie lange nicht, denn Saudi-Arabien und der Iran kommen sich wieder näher. Beide Länder unterstützen in dem Krieg unterschiedliche Seiten.
In Essen beginnt am Vormittag der Deutsche Ärztetag. Es geht um Reformen im Gesundheitswesen. Nikolaus Nützel.
Ein Anliegen ist es, mehr Medizinstudienplätze zu schaffen. Denn obwohl die Zahl der berufstätigen Mediziner in den vergangenen 2 Jahrzehnten um mehr als 1/3 gestiegen ist, braucht es nach Ansicht der Bundesärztekammer noch wesentlich mehr Nachwuchs, um die Patienten angemessen behandeln zu können. Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD, den Krankenhausbereich deutlich umzubauen, nach der Devise weniger Ökonomisierung und mehr Qualität, finden bei vielen Ärzten grundsätzliche Unterstützung. Allerdings gibt es auch deutliche Warnungen vor möglichen negativen Folgen einer Klinikreform. Ein Schwerpunktthema des Ärztetages wird die Frage sein, wie das Gesundheitsbewusstsein von Kindern und Jugendlichen gefördert werden kann, etwa durch ein Schulfach Gesundheit.
3,5 Jahre nach dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden wird heute das Urteil erwartet. Angeklagt sind 6 Männer, die zum Berliner Remo-Clan gehören, einer arabischen Großfamilie. Ihnen wird schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Sie müssen mit langen Haftstrafen rechnen. Die Täter hatten Schmuck im Wert von fast 117 Millionen Euro gestohlen. Ein Teil der Beute wurde zurückgegeben. In Cannes beginnen am Abend die internationalen Filmfestspiele wieder ganz ohne Corona-Einschränkungen. Viele internationale Filmstars werden erwartet, zum Beispiel Kate Winslet, Tom Hanks und noch einige mehr, berichtet unser Korrespondent Jan Tussing. Denn Hollywood ist wieder sehr präsent.
Gleich schon zum Eröffnungsfilm reist Johnny Depp an. Er spielt den leidenschaftlich verliebten französischen König Ludwig XV. In dem Film Jeanne du Barry von der französischen Regisseurin Mai Wen. Ein Kostümfilm. Und dann werden wir Harrison Ford sehen als Indiana Jones, sehnsüchtig erwartet. Der 5. Teil, Indiana Jones und die Uhr des Schicksals von James Mangold. Vor 15 Jahren kam Harrison Ford das letzte Mal als Indiana Jones nach Cannes.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Für alle Eltern mit Grundschulkindern heißt es heute: Luft anhalten, Nerven behalten. Die neue Iglo-Studie kommt raus und die zeigt gnadenlos, wie gut oder wie schlecht die Viertklässler in Deutschland lesen können. Eva Ellermann ahnt jetzt schon, das könnte wieder sehr ernüchternd werden.
Alexa, lies mir Pippi Langstrumpf vor. Ach nee, langweilig. Lieber TikTok, lustige Tiervideos oder die neuesten Dance-Moves. 30 Sekunden reichen, aber dann schnell das Nächste. Kein Wunder, dass Lesen für immer mehr Kinder echt anstrengende Arbeit ist. Es dauert, bis die Bilder im Kopf wachsen und die Fantasie abheben kann. So viel Geduld muss ein Kind erstmal aufbringen können. Wenn überhaupt zu Hause ein Buch greifbar ist, buchstäblich. Das Handwerkszeug fürs Lesen bekommen die meisten Kinder in der Schule. Aber was, wenn die zu ist? Heute werden die Ergebnisse der Grundschulgeneration Corona öffentlich gemacht. Überprüft von April bis Juni 2021. Es braucht wenig Fantasie, sich vorzustellen, dass bei vielen Kindern da die Leselust auf der Strecke geblieben ist. Ich finde, nicht nur die Kinder haben da was nachzuholen. Wir alle müssen ihnen dabei helfen. Denn nicht mal künstliche Intelligenz wird Lesen überflüssig machen.
Anmerkungen von Eva Ellermann.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.